Donald Trump gehört sicher zu denjenigen, der sicher keine posttraumatische Belastungsstörung kriegt. Ja, ich glaube, er hat so ein Teflon-Gehirn. Da prallt alles ab. Er hat in seinem Leben gelernt. Alles, was ich an positiven Dingen erlebt habe, habe ich deswegen erlebt, weil ich ein Narzisst bin. Ich bin Präsident geworden, ich habe viel Geld verdient.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America first, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein Attentat oder auch ein Attentatsversuch verändern wohl jeden Menschen. Die Frage ist nur, was man davon sieht. Schon wieder fallen Schüsse an einem Ort, an dem sich Donald Trump befindet und seine Sicherheitskräfte eingreifen müssen. Wir erinnern uns an Butler, Pennsylvania im Juli 2024. Er wird von einer Kugel am Ohr getroffen. Nur 2 Monate später vereitelt der Secret Service einen weiteren Anschlagsversuch am Rande seines Golfclubs. Dann, in diesem Jahr, im Februar, versucht ein bewaffneter Mann in Trumps Anwesen Mar-a-Lago einzudringen. Der Täter wird bei dem Versuch erschossen. Und nun also der Vorfall beim Korrespondenten Denine Washington. Was machen solche Momente mit der Psyche eines Menschen? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Borwin Bandelow, Psychiater, Neurologe und Psychotherapeut. Ganz herzlich willkommen bei The Wild House, Herr Bandelow.
Guten Tag.
Ja, die genannten Fälle hinterlassen normalerweise welche Spuren in der Psyche?
Ja, natürlich ist es so, dass Donald Trump schon Anschläge hinter sich hat, aber er sieht das eigentlich so, das steigert wahrscheinlich eher sein Ego, weil er sagt, ja, ihr könnt es ja versuchen, aber ihr schafft es einfach nicht und viel Feind, viel eher, denkt er dann. Es ist nicht so, dass er sich dann darüber nachdenkt, habe ich irgendwas falsch gemacht im Leben, warum die mich alle umbringen wollen. Nein, er denkt einfach, gehört einfach dazu, Präsident zu sein. Allein in diesem Hotel ist ja schon mal ein Anschlag auf Ronald Reagan verübt worden. Und er sieht sich so, sozusagen als der Survivor, der Überlebende, dem mir kann keiner. Ich werde einfach weiterleben, aber ihr könnt es ja versuchen.
Mhm. Aber was genau passiert denn eigentlich im Kopf nach so einem Anschlag oder auch Anschlagsversuch? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Merkwürdigerweise ist es so, wenn Menschen eine Gefahr unbeschadet überstanden haben, dann führt das zu Wohlgefühl. Das liegt daran, also in dem Moment der Gefahr, in dem Moment, wo die Schüsse fallen und die ja dann weggezerrt wird von seinen Sicherheitsleuten, da werden Angsthormone im Gehirn ausgeschüttet und gleichzeitig werden bei jeder Angst werden auch Endorphine ausgeschüttet. Das heißt, das sind so Wohlfühlhormone, die sollen eigentlich uns davor schützen. Wenn jetzt, sagen wir mal, er tatsächlich jetzt verletzt worden wäre, dann würden diese Endorphine, die auch gleichzeitig ausgeschüttet werden, dafür sorgen, dass man keine Schmerzen hat oder weniger Schmerzen hat und dass man auch so ein euphorisches Gefühl hat. Das ist so ein Schutzmechanismus des menschlichen Gehirns, der dafür sorgt, dass man Verwundungen oder Unfälle einfach besser übersteht. Das ist so ein Überlebensvorteil. Ja, und wenn dann ein paar Minuten später sich rausstellt, dass der Angreifer sichergestellt werden konnte und die Gefahr vorbei ist, dann ist die Angst zwar weg, aber die Endorphine sind noch im Blut und das führt zu einem Wohlgefühl, nämlich so einem Gefühl, dass es einem richtig gut geht. Nicht? Also jede überstandene Gefahr, wenn Sie zum Beispiel in einer Achterbahn fahren, da passiert ja normalerweise nichts, aber wenn die Angst dann weg ist, dann fühlt man sich gut und dafür zahlt man dann die 8 Euro. Und genauso ist es hier eben auch in dem Moment eine überstandene Gefahr führt, also nach dem Motto von Winston Churchill, nichts ist schöner als beschossen zu werden und nicht getroffen zu werden, hat Winston Churchill gesagt, nicht? Und das soll diese Endorphinausschüttung beschreiben.
Heißt das dann auch, dass man eher risikobereiter wird statt vorsichtiger?
Das würde ich wahrscheinlich nicht sagen. Erstmal muss man natürlich sagen, ein Präsident entscheidet gar nicht darüber. Natürlich, das machen ja seine Leute. Ne? Aber es ist schon so, dass man trotzdem sich auch unverwundbar halten könnte. Das ist so ähnlich wie Soldaten, die also ständig im Kugelhagel sind und dann trotzdem immer überleben. Die fühlen sich irgendwann so unverwundbar, dass dann irgendwann doch mal was passiert, weil sie einfach unvorsichtig werden.
Und gibt es gar nicht sowas wie, keine Ahnung, Flashbacks oder Albträume, Bedrohungsgefühle?
Ja, das wird manchmal etwas übertrieben dargestellt. Also, dass Menschen, die so einen Traum erlebt haben, da gibt es ganz unterschiedliche Menschen, nicht? Also manche Leute, die haben ein kleineres Trauma oder eine kleinere Bedrohung erlebt und entwickeln dann eine posttraumatische Belastungsstörung. Und andere haben wirklich was Schlimmes erlebt und entwickeln das nicht. Und Donald Trump gehört sicher zu denjenigen, der sicher keine posttraumatische Belastungsstörung kriegt, sondern die meisten Menschen, die eine Gefahr also völlig unbeschadet, ohne irgendwelche Probleme überstanden haben, die werden dadurch eigentlich eher fast stärker. Und sie entwickeln jetzt in der Regel kein Trauma. Anders ist das bei Leuten, die, sagen wir mal, ständig in einer Gefahr sind und immer dann auch wieder Angst haben, dass es wiederkommen könnte. Bei denen kann das eher schon mal auftreten, aber nicht gerade in diesem speziellen Fall, dass also der Angreifer dann eben auch gleich sichergestellt werden konnte.
Und warum glauben Sie, dass Donald Trump keine posttraumatische Belastungsstörung haben wird?
Ja, ich glaube, er hat so ein Teflon-Gehirn. Da prallt alles ab. Er hat auch schon so viel erlebt, auch verschiedene Dinge, die nicht gut gelaufen sind in seinem Leben. Und das wertet er immer nicht als Rückschlag, sondern er macht dann immer weiter, selbst wenn er stark kritisiert wird.
Und was genau ist nicht gut gelaufen in seinem Leben, Ihrer Meinung nach?
Ich meine, er hat, sagen wir mal, mehrere Insolvenzen hinter sich. Er hat auch Wahlniederlagen hinter sich. Er hat allein die letzte Wahl, die er dann persönlich für ungültig erklärt hat, aber letztendlich doch annehmen musste beim letzten Mal. Das hat sicher bei ihm nicht in das Gefühl erzeugt, dass er irgendwie Verlierer ist, sondern er hat immer gesagt, ich bin trotzdem Gewinner, auch wenn ich die Wahl verloren habe, nicht? Und das im Endeffekt hat das sich ja dann gezeigt, dass er dann doch wieder gewählt wurde. Und das ist seine Devise, sein ganzes Leben. Und das führt eben dazu, dass er immer wieder denkt, ich bin unkaputtbar und mir kann eigentlich nichts passieren.
Und mit Blick auf das Attentat und auch den Attentatsversuch, was glauben Sie, wie verändert das Entscheidungen oder auch das Verhalten kurz- und auch langfristig von Donald Trump?
Ich denke, möglicherweise wird er schon vorsichtiger sein und erstmal ein paar Sicherheitsleute feuern, weil das, wie das da gelaufen ist, es war ja doch sehr unprofessionell. Aber er wird nicht unbedingt denken, ja, die wollen mich umbringen, weil ich schlechte Politik mache. Nein, er hält, und wahrscheinlich hat er damit auch recht, meistens sind das ja psychisch kranke Menschen, die eben diese Versuche machen. Und deswegen denke ich, dass er überhaupt keine Konsequenzen zieht, dass er seinen Lebenswandel ändert oder so, sondern sagt, jetzt erst recht, wird er sich sagen.
Jetzt erst recht, und Sie haben ja sicherlich auch die Videos gesehen, eben vom Korrespondentendinner, die Sekunden als Schüsse zu hören waren und der Secret Service dann sich quasi auf ihn gestürzt und ihn geschützt hat. Wie wirkt er denn da auch auf Sie?
Ja, eigentlich relativ ruhig. Das letzte Attentat hat er ja ausgeschlachtet, insofern, dass dieses Bild um die ganze Welt ging, wo er da verletzt war und trotzdem dann wie ein Sieger aussah. Und genau denkt man jetzt in diesem Moment auch wieder, ach, das ist auch wieder eine Geschichte, die ich zu meinen Gunsten ausnutzen kann. Insofern, man hat ja in so einem Fall hat man ja doch Mitleid mit jemandem, der dann Opfer eines Anschlags werden sollte. So denken halt die Menschen, auch die Menschen, die mit ihm nicht einverstanden sind, haben aber in diesem Moment schon Mitleid, aber auch natürlich mit seinen Regierungsmitgliedern, die natürlich auch auf der Liste standen des Attentäters.
Und mit einer Ferndiagnose muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, aber es heißt auch gern, dass Donald Trump ein Narzisst sei. Welche Kriterien erfüllt er denn aus Ihrer Sicht?
Also erstmal ist es so, er ist ja der Showman. Er kam ja eigentlich auch aus einer Fernsehshow er ist auch jemand, der immer darauf achtet, dass er gut ankommt. Das heißt also, wenn er seine Reden hält, dann achtet er sehr darauf, dass er von vielen Menschen aus seinem Umfeld sozusagen geachtet wird. Natürlich nicht von allen, aber eben von seiner Zielgruppe. Indem, dass er zum Beispiel als Redner alles sehr punktgenau erklärt, mit wenigen Worten, was wo andere Leute eine halbe Stunde reden würden, sagt er dann manchmal mit drei Worten. Also er ist insofern ein Showman und natürlich auch, dass er seine Haare, seine orangefarbene Gesichtsfarbe und alle diese Sachen, die sprechen schon dafür, dass er eben sehr darauf achtet, wie er bei Menschen ankommt. Und das ist, viele Politiker sind natürlich narzisstisch. Das ist ja fast eine Grundvoraussetzung, um Politiker zu werden. Aber bei ihm ist es eben ganz besonders ausgeprägt. Er denkt ja, er möchte den Friedensnobelpreis kriegen und behauptet, er hätte Kriege abgeschlossen. Dabei hat er welche begonnen. Also das wäre für ihn so die höchste Ehre, diesen Preis zu kriegen. Und da gibt es so viele Gründe, woraus klar wird, dass es ihm eigentlich hauptsächlich darum geht, wie kommt Donald Trump an? Also make Donald Trump great again und nicht make America great again. Weil es geht jetzt ja nicht ihm um Amerika. Amerika ist ja gar nicht mehr mit ihm einverstanden. Nur noch ein Drittel der Menschen vielleicht, sondern es geht ihm darum, dass er groß rauskommt und auch natürlich die nächsten Wahlen nicht verliert und so weiter. Das treibt ihn so langsam so meistens um.
Und ein klassisches Merkmal ist doch auch, dass Narzissten, also eine extreme Kränkbarkeit.
Ja, das ist richtig. Also er ist absolut der schlechte Verlierer. Ganz jeder, der ihn irgendwie kritisiert, wird dann zurückkritisiert. Also wenn das irgendwelche Stars sind mit George Clooney, Taylor Swift und Robert De Niro und wie sie alle heißen, die ihn dann twint er gleich zurück. Ja, das sind alles schlechte Sänger, schlechte Schauspieler und. Also er kann es überhaupt nicht vertragen. Vor allem, wenn er von Prominenz dann kritisiert wird, dann muss er gleich wieder also eine ganz miese Retourkutsche machen, die so offensichtlich ist, dass man ja fast lachen kann.
Und hilft denn eine narzisstische Persönlichkeit bei der Bewältigung von Traumata?
Das kann man nicht so sagen. Es gibt sehr viele Narzissten, die eben auch Traumata nicht gut wegstecken können. Aber auf jeden Fall, er hat in seinem Leben gelernt. Alles, was ich an positiven Dingen erlebt habe, habe ich deswegen erlebt, weil ich Narzisst bin. Ich bin Präsident geworden, ich habe viel Geld verdient, ich habe eine tolle Frau oder mehrere tolle Frauen gehabt. Weil ich mich narzisstisch verhalten habe. Warum sollte ich diesen Stil auch ändern? Damit habe ich meinen Erfolg und mein Glück gefunden und das würde ich nie anders machen.
Und Sie hatten eben gesagt, dass relativ viele Politiker Narzissten sind. Haben Sie noch irgendwelche Beispiele im Kopf?
Naja, gut, also ich denke, gerade die so besonders zum Vorschein gekommen sind, natürlich, ich will jetzt nicht mit Adolf Hitler anfangen, aber sehr viele Diktatoren sind extrem narzisstisch, natürlich auch Putin und viele andere. Manche sind das etwas versteckt, aber praktisch immer, also auch Viktor Orban, der eben jetzt aus der Politik sich schmollend zurückzieht, Das ist ja auch ein narzisstisches Verhalten. Also vom Präsidenten zum einfachen Abgeordneten im Parlament, das geht gar nicht, nicht? Also das sind, darum geht es immer, dass man eben versucht, immer groß rauszukommen. Und eigentlich gilt das für die meisten Politiker, außer Angela Merkel vielleicht.
Und wie geht man dann mit solchen Menschen um? Also wenn man beispielsweise was erreichen möchte oder eine gemeinsame Lösung anstrebt?
Ja, das ist schwierig. Narzissten denken immer nur an sich. Ja, die lieben nur einen Menschen, nämlich sich selbst. Und alle anderen sind entweder, Narzissten brauchen andere Leute auch. Die haben häufig Angst, von anderen nicht anerkannt zu werden. Deswegen bemühen sie sich manchmal um andere Leute. Und das im Positiven, es gibt ja auch positive Narzissten, die eben in der Kunst oder als Schauspieler, Sänger unterwegs sind. Die wollen natürlich möglichst viel von Leuten begehrt werden und machen natürlich dadurch auch schöne Musik oder gute Filme. Da passt das dann alles, nicht? Und deswegen sind sie auch häufig nett zu anderen Menschen, aber dann gibt es auch bösartige Narzissten, die eigentlich andere Menschen immer nur ausnutzen. Die wollen auch Menschen manipulieren, wollen auch bei vielen Leuten gut ankommen, aber im Prinzip geht es ihnen hauptsächlich darum, möglichst viele Menschen manipulieren zu wollen und nicht denen irgendwas Gutes zu tun.
Und schon vor dem Vorfall in Washington haben sich vor allem mit Blick auf den Irankrieg selbst viel im Magerlager, also seine Anhängerinnen und Anhänger, gefragt, ob der US-Präsident überhaupt noch zurechnungsfähig sei. Was wäre da Ihre Antwort als Psychologe?
Das ist so, dass viele Menschen denken, dass er vielleicht eine Demenz hat, weil er dann auch manchmal bei Reden Sachen durcheinander bringt. Er hat da zum Beispiel bei einer Rede über Grönland hat er dreimal Island gesagt. Wenn da manchmal so bestimmte Wörter kommen ihm nicht, man würde das als Psychiater Wortfindungsstörung nennen. Aber das ist nur oberflächlich so. Wenn er so zum Beispiel so ein Wort wie Statistik nicht aussprechen kann, oder Aserbaidschan, dann will er damit eigentlich nur so zeigen, so ich bin einer vom gemeinen Volk, keiner weiß in den USA, wie man Aserbaidschan richtig ausspricht und da muss ich das auch nicht wissen. Nicht? Und das ist auch völlig egal, dieses völlig unbedeutende Land, ich bin der bedeutende Präsident, aber so ein unbedeutendes Land muss ich nicht richtig aussprechen können. Das ist eigentlich eine Art der Machtdemonstration. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen der Demenz, sondern er zeigt ein Zeichen der Wurstigkeit. Er macht sich nicht die Mühe, wie andere Leute, die mal nachgucken dann, wie man solche schwierigen Wörter ausspricht. Das brauche ich nicht, da habe ich meine Leute für. Und ich muss mir auch, das soll eigentlich demonstrieren, egal ob ich die Sachen richtig ausspreche, ich kann diese Länder kaufen, wenn ich will, oder ich kann Grönland oder auch Island kaufen, egal wie das jetzt auch immer heißt. Das ist eine Form der Machtdemonstration, das wird fälschlicherweise als Demenz interpretiert. Manche Leute hoffen vielleicht sogar, dass er beginnend dement ist, damit er schnell abtritt. So ähnlich wie man bei Putin ihm auch immer irgendwelche Krankheiten wie Parkinson und andere andichtet, in der Hoffnung, dass der dann nicht mehr lange Präsident bleibt. Ich glaube, wenn man sich mal überlegt, mit was Donald Trump sich an einem Tag beschäftigen muss. Er hat so viele Baustellen. Da ist der Irankrieg, der Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, Libanon. Und dann muss er sich aber noch um viele andere Dinge kümmern, wie zum Beispiel den Ballroom im Weißen Haus oder dass er sich mit Taylor Swift streitet oder mit dem Papst. Das ist, er macht ja jeden Tag Schlagzeilen und um diese Schlagzeilen zu machen, muss er sich natürlich auch zumindest oberflächlich mit all diesen Themen kurz beschäftigen. Er muss mal lesen, was der Papst gesagt hat und er muss lesen, was Friedrich Merz gesagt hat. Und das kostet doch sehr viel Zeit. Klar, er verbringt nicht viel Zeit damit, aber das heißt, sein Gehirn ist eigentlich den ganzen Tag am Arbeiten und das spricht jetzt nicht für Demenz, dass sich jemand mit diesen Dingen dann beschäftigen kann. Ich will jetzt nicht darüber reden, ob das gut ist, wie er sich damit beschäftigt, aber zumindest diese Zeit bringt er auf, sich um mit zahllosen Dingen sich auseinanderzusetzen.
Das heißt, er wirkt auf Sie, als könnte er definitiv noch 2,5 Jahre sein Amt durchhalten.
Ja, das möchte ich nicht ausschließen. Das ist sehr klar. Also manche Formen der Demenz brauchen eben sehr lange. Es kann sein, dass Wortfindungsstörungen irgendwann stärker werden, aber er trotzdem noch als Präsident unterwegs sein kann. Wir glauben gar nicht, wie viele Leute mit einer Alzheimer-Demenz noch Auto fahren. Das sind also über 40% fahren noch Auto. Das muss man sich mal überlegen. Und genauso ist es, dass eben auch Menschen, die dement sind, manchmal noch in Regierungsstellen sind. Und davon ist er eben noch weit entfernt, dass er jetzt einfach so schwere Ausfälle hat, wo dann jeder dann plötzlich sagen würde, dann Donald, komm, gib's auf, also so geht das nicht, also du musst dich in Behandlung begeben und so weiter. Davon ist es weit entfernt und ich glaube, es ist eine Hoffnung von bestimmten Leuten, dass es eintreten würde, nicht? Aber das wird noch lange dauern.
Sagt Professor Dr. Borwin Bandelow. Besten Dank für das Gespräch.
Nicht dafür.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.